Medizin versus Didaktik. Der Podcast über Lehre in der Medizin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Medizin versus Didaktik. Hier sind wieder Tim Peters und
Robert Kleinert, hallo.
Und ich stelle gerade fest, dass eine Folge aufnehmen nach Mittagessen nicht die beste Idee ist. Es ist genau wie in der Lehre. Man hat den Bauch voll und denkt sich, ach, es ist alles ein bisschen langsam und ein bisschen zeitverzögert. Also wenn ich diesmal ein bisschen langsamer reagiere, dann seht's mir nach. Wir haben heute ein Thema auf der Agenda, was so ein bisschen so ein Metathema ist. Mhm. Kommt auch von mir. Ich habe Robert da mit verhaftet mit dem Thema. Und zwar die Spannbreite in der medizinischen Lehre zwischen auf der einen Seite, was sind so normale Fälle, an denen man ja auch lernen soll? Mhm. Und auf der anderen Seite eine gewisse Diversität, sowohl von gesellschaftlichen Gruppen als auch insgesamt mal in der Breite von Stoff oder wie sich Stoff quasi in der Realität präsentiert. Mhm. Ne? Um das jetzt mal so ein bisschen praktischer, weil vielleicht der eine oder andere hat die Augenbraue irgendwie hebt und denkt, wo will der Mann hin? wir haben zum Beispiel mal, als es darum ging, welche Fälle spielen wir denn mit Simulationspatienten oder mit Rollenspielen mit Studenten durch? Dann sind das ja immer Sarah Müller, 42, Sandra Meyer 41 und Thomas Schmidt so 40. Immer alles schön standardisiert. Die sind natürlich alle heteronormativ. Die haben alle irgendwie ein bis zwei Kinder, arbeiten bei der Versicherung. Alles wird total standardisiert, damit man daran aber schön die pathologischen Aspekte rausidentifizieren und bearbeiten kann. Dann haben wir uns überlegt, das muss ja alles diverser werden. Das führt am Ende aber dazu, dass wir im Grunde alle möglichen marginalisierten Gruppen und Diversitäten da drin hatten, dann kam so eine Sarah Müller aber eigentlich gar nicht mehr vor. Aber die gibt's ja auch noch. Ne? Also das auf der einen Seite. Also wie viel Diversität verträgt denn die medizinische Ausbildung? Und wir arbeiten ja ganz oft mit Fallbeispielen, entweder im Theoretischen oder halt im Praktischen. So Robert, wie viel Diversität, oh, das ist eine schöne Stadtfalle. So Robert, wie viel Diversität verträgt die medizinische Ausbildung? Go.
Weiß ich nicht.
Gut, bis ja. Bis schön, hat Spaß gemacht.
Den haben wir schon mal gemacht, ja, glaube ich.
Den haben die vergessen, das ist eine Staffel her. Das
meinst
ist,
du?
Ja.
Okay. Ich glaube, es lohnt sich immer so ein bisschen auch auf die Zielgruppe zu gucken. Also natürlich möchte man keinen abhängen. Also man möchte ja, das ist ja so ein bisschen auch so eine Haltung, auch so ein Ding, dass man sagt, ich möchte von meiner Haltung her möglichst niemanden irgendwie ausgrenzen, abhängen und so. Und das ist, glaube ich, die eine Sache. Aber wenn wir mal so in Unternehmen gucken, die auch sagen, okay, unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind eben, sind unterschiedlich, und das ist ja im Prinzip das Diverse, dann haben ja viele das schon als Vorteil erkannt. Und du findest ja bei den Unternehmen auch schon immer die Argumentation, wir stellen uns darauf ein und wir nutzen diese Unterschiede, um konkurrenzfähig zu bleiben am Markt und so. Also das ist da ja auch nochmal ganz anders gedacht. Und wenn ich das für mich aus meiner klinischen Erfahrung übertragen möchte, dann sehe ich eben, dass ungefähr 15%, ich glaube 2022 waren 15% der Bevölkerung in Deutschland hatten keinen deutschen Pass. Da sind jetzt alle die vielleicht auch schon einen Pass haben, sind nicht mehr drin. Und dann ist das ja eher plötzlich relevant. Also es ist immer relevant, aber es wird dann natürlich, dann ist es eben nicht nur Lisa Müller, sondern 15% ist es eben jemand anders. Und dann wird das ja ein ganz anderes Thema, weil dann muss ich mich ja fragen, gibt es denn Unterschiede? Und die gibt es natürlich.
Ja, klar. Aber wenn du jetzt anfängst, immer mehr Unterschiede und Diversitäten zu integrieren in die Fälle, die du hast, was ja nur ein begrenztes einen begrenzten Pool an Fällen, die du bearbeiten kannst, ne? Also, oder die du mit denen in deinem Fach oder im Semester oder so bearbeiten kannst. Wenn du jetzt aber, und das ist ja durchaus die Forderung, die ich auch verstehen kann, ich bin da ja gar nicht gegen, also bitte hier nicht falsch verstehen und irgendwie wütende Fanpost senden, aber wenn man jetzt alle Diversitäten mit reinnimmt, Migrationsgeschichte, Sexualität oder sexuelle Orientierung, Klassizismus, also verschiedene soziale Schichten und so weiter, Religion, Glaubensbekenntnisse und so weiter, Einschränkungen, Behinderungen und so weiter, wenn du die alle mit reinnimmst, dann hast du halt irgendwann dann hast du ja in jedem Fall quasi, dann hast du so eine Breite, wo dann aber, sag ich mal, die heteronormativen Personen vielleicht gar nicht mehr so abgebildet sind. Das Verhältnis ist ja schräg. Weißt du, was ich meine? Das Verhältnis ist ja schräg. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt wäre auch, wenn jetzt eine Diversität mit einer Krankheit, sag ich mal, korreliert. Ne? Also es gibt ja durchaus auch im Netz dann so Sachen wie, Diskriminierung von Übergewichtigen auf der einen Seite, auch im medizinischen Kontext, wo man sagt, aber Übergewicht in einer größeren Ausprägung ist halt assoziiert oder korreliert mit gewissen Krankheiten. Wie geht man damit um?
Womit jetzt mit der Das waren jetzt mehrere Fragen.
Also zum einen eben, wie kriegt man diese Fülle an Diversität, die du hast, ins Studium rein? Mhm. So, wo du eine begrenzte... Also wenn du jetzt mit deinen Studis unter entweder theoretischen Unterricht machst oder auf Station bist, wie kriegst du da die Diversität rein, damit die nicht da ist?
Ist klar.
Aber auf der anderen Seite nicht eine Realitätszeit, die ja so in der Praxis, Stichwort häufig ist es, häufig gar nicht vorkommt. Die andere Frage machen wir gleich.
Ich glaube, auch da lohnt sich der Blick. Und jetzt gehe ich mal weg von der Haltung, dass ich niemanden weglassen möchte. Das bleibt natürlich immer noch im Hinterkopf. Mhm. Aber der pragmatische Ansatz für wirklich gute Ärzte und Ärzte, die jetzt mal rein von der ärztlichen Arbeit, also von Diagnostiktherapie, also wenn wir mal weggehen von der Haltung, dann wäre es ja erstmal sinnvoll zu schauen, welche Auswirkungen haben diese Faktoren. Mhm. Das sind ja, ich glaube, 7 Stück oder so sind es so, erstmal so grob, und dann gibt es noch mehrere. Also wenn wir das sagen, Alter, Geschlecht und so weiter. Dann, und das machen wir auch, dann würde ich, glaube ich, zunächst hingehen, was sind häufige Eigenschaften, die sich unterschiedlich darstellen. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass, ich bleibe jetzt nur mal erstmal bei Männer und Frau, so ganz klassisch, dass wir eben wissen, dass bei Frauen, dass es andere Symptome gibt, ne, beim Schlaganfall, beim Herzinfarkt. Wir wissen, dass Männer überproportional häufiger unter 65 sterben und so weiter und so fort. Und dann lohnt es sich natürlich, zum Beispiel, wenn wir unsere Polfälle schreiben, machen wir ja ganz kategorisch 50-50. Ganz pragmatisch. Ich kann das natürlich noch ganz, wahrscheinlich können wir da noch Stunden drüber sprechen, aber erstmal ganz pragmatisch 50-50. Dass ich eben auch sagen kann, okay, ich kann immer auch wieder diesen Aspekt der Gendermedizin reinnehmen, auch wenn wir da keine Experten für sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir da eben keine Experten für sind oder Expertinnen.
Ich bin für alles Experte.
Das weiß ich.
Wir sind hier in den Medien, da ist man doch Experte.
Aber dass man das erstmal so auf so einer Basisebene abgedeckt hat. Wohl wissend, dass es eben auch, wir hatten ja die Kollegin aus der Gendermedizin hier, dass es natürlich dann auch noch Expertinnen gibt, die noch da viel tiefer reingehen können. Ja, aber dass ich das zumindest mitgedacht habe. Oder auch Herkunft.
Ja.
Dass ich eben weiß, wir alle kennen das, und das ist ja auch so ein bisschen in der Klinik auch häufig so ein bisschen so ein Mikrorassismus schon fast, dass man sagt, wenn jemand besonders viel klagt, der nicht aus dem deutschen Kulturkreis kommt, dass man die beklagen, also sie haben halt häufig ist es so, dass sie eben ihre Symptome noch deutlicher klar machen. Also dass diese Schmerzen zum Beispiel sehr viel stärker präsentieren. Und es gibt natürlich Studien, dass das Schmerzempfinden bei den Menschen gleich ist. Also, und dann gibt es ja viele, also das ist ja häufig im Krankenhaus, ich glaube, das kennt jeder, der schon länger im Krankenhaus war, dass man sagt, ja, es ist so Mittelmeer und so. Ne? Und das ist natürlich so eine Art von Rassismus. Ja. Und dass man da einfach verstehen muss, dass vielleicht, ich beziehe es jetzt mal auf die Deutschen, auf die etwas kühleren Deutschen, die dann eben mit dem Schmerz anders umgehen. Ne? Da gibt es auch zwischen Männern und Frauen gibt es ja Studien, die schon zeigen, dass Frauen deutlich weniger Opioide zum Beispiel brauchen als Männer im Mittel. Und ich glaube, das ist was wir einflechten sollten, was für uns gefühlt relevant ist. Und wenn ich sage, wir haben einen relativ hohen Anteil von Menschen, die eben nicht aus dem deutschen Kulturkreis kommen, dann finde ich, muss ich das mitdenken, weil das wichtig ist, was Implikation hat. Wenn ich dann sage, wenn ich das bagatellisiere, aber ich mir denke, ja, das ist ja Mittelmeer, das ist ganz gefährlich, weil am Ende übersehe ich was, weil ich eben das falsch einschätze.
Ja, oder ich hab einen Fall aus einer deutschen Großstadt, ich sag mal den Namen nicht gehört, wo es darum ging, dass eine gerade frisch operierte Person, die also von einem Geschlecht sich zum anderen Geschlecht hatte umoperieren lassen, dass die mit Blut aus dem Genitalbereich im Krankenhaus war und sich die Urologie und die Gynäkologie quasi gesagt haben, nee, wir sind da beide nicht zuständig für. Mhm. So, und das ewig gedauert hat, bis erstmal geklärt wurde, wer jetzt eigentlich dafür zuständig ist. Mhm. Da habe ich gesagt, das kann doch im Jahr 2024 eigentlich nicht sein. Ne? Also das wäre ja auch nochmal so ein Fall. Aber jetzt gehen wir mal zurück, so wie du das beschrieben hast, das ist ja alles d'accord, bin ich mit allem fein. Aber jetzt würde ich sagen, wenn wir das bei ganz vielen Diversitäten machen, und du hast zwei Diversitäten hier angesprochen, also Herkunft, also Migrationsgeschichte kann eine sein, dann kann Geschlecht natürlich eine sein, dann kann soziale Schicht kann eine sein mit Behinderung und so weiter und so fort. Das nimmt doch unfassbar viel Raum ein. Und was ist denn jetzt mit Fällen, sag ich mal, also wie kriege ich das so reingewoben, dass da, also das ist ja alles schon voll. Und das ist ja alles schon, ne? Also wie kriege ich das so rein, dass nachher nicht nur Exoten gelehrt werden, die vielleicht ganz selten vorkommen, sondern dass wir auch immer noch den normalen Stoff da unterkriegen? Mhm. Also das ist das Problem. Weißt du, was würdest du da sagen?
Also ich
Kann man das alles so reinlegen?
Glaube ich auch nicht. Ja. Und deswegen komme ich wirklich nochmal zu dem Punkt zurück. Ich glaube, dass man sich wirklich, dass man die Probleme identifiziert. Und da brauchen wir natürlich auch Hilfe, weil wir die auch nicht alle selber sehen. Okay. Ne? Hatten gerade noch das Gespräch mit unserer Gendermedizin und diese Banalität, dass es keine weiblichen Reanimationspuppen gibt. Oder es gibt welche, aber die sind androgyn, die sehen aus wie Männer. Ja. Also es gibt keine typischen weiblichen Körper. Und dann habe ich gelernt, das wusste ich nicht von einer Anästhesie-Kollegin, dass Frauen, wenn die auf der Straße irgendwie einen Herzinfarkt haben, im Schnitt später wiederbelebt werden als Männer.
Krass, okay.
So, und das sind so Zusammenhänge. Ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir, und da sind wir sehr auf die Gendermedizin angewiesen, dass wir solche Dinge identifizieren, denn das wissen viele Kliniker und Klinikerinnen einfach nicht. Und wenn ich dann meine Fälle in der Lehre konstruiere, dann, und ich habe das irgendwie, ich habe diesen Bedarf gesehen, ich habe das Problem identifiziert, dann würde ich das adressieren. Und ich wage zu bezweifeln, dass es jetzt für alle Subgruppen diese starken Probleme gibt. Und wenn es sie gibt, dann sind sie vielleicht zahlenmäßig so selten, dass man sie trotzdem adressieren muss. Aber das passt dann wirklich vielleicht in spezielle Formate, die sich speziell nochmal mit dem Einfluss von...
Oder in Weiterbildungskontexte.
Genau, von etwas selteneren, intersexuell oder so, das man eben sagt. Und auch das Beispiel, was du gerade gesagt hast, wir haben in Köln auch als Chirurg an dieser Operation teilgenommen. Und das sind ja Zentrenoperationen. Also wenn wir das operiert haben, dann waren ja die Gynäkologen, die Urologen und wir Chirurgen dabei. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn so Patienten, die in einem Zentrum, das ist ja hochspezialisiert.
Ja, klar. Ja,
die Geschlechtsumwandlung. Da haben wir so 10, 15 auch nur pro Jahr gemacht in der Zeit. Ja. Und wenn die in ein normales Krankenhaus kommen, mit Kolleginnen und Kollegen, die diese Operation noch nicht gemacht haben, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die erstmal sagen, oh. Also das glaube ich auch.
Das kann ich wiederum auch nachvollziehen. Ne? Aber das kann ja, genau, aber das kann ja dann am Ende nicht heißen, dass er dann sagen, nö, der wird doch nicht versorgt oder zu spät.
Nein, das ist richtig. Aber es ist ja die Frage, ob das nicht einfach Überforderung war und dann eben.
Ja. Deswegen kann da ja Aufklärung schon dann irgendwie hilfreich sein. Ich glaube halt nur eben nur, dass sich viele eben deswegen, wie das Thema hier auch ansprechen, dass sich viele vor dieser Diversität oder dem Einbezug eben sperren aus solchen Sachen. So nicht erlebt, nur gehört oder Sorge, dass das alles zu viel ist oder dass man dann zu sehr abschweift oder irgendwie anderes. Und jetzt komme ich zu der zweiten Frage zurück, die ich vorhin gestellt habe. Wenn quasi ein Diversitätsmerkmal korreliert mit dem Auftritt von bestimmten Krankheiten oder der Wahrscheinlichkeit von Krankheiten. Ich habe vorhin gesagt, Übergewicht, ne? Natürlich ist das assoziiert oder korreliert das mit dem Auftreten von bestimmten Krankheiten. Oder wenn man zurück in die 80er geht, als HIV zum Beispiel in der homosexuellen Szene wirklich extrem verbreitet war. Man aber heute halt immer noch die Fallbeispiele findet, wo natürlich, wenn HIV besprochen wird, dann immer noch ein schwuler Mann ist und natürlich nicht ein hetero Mann oder Frau ist oder irgendwie sowas. Ne? Also solche Sachen bleiben ja auch hängen und dann so lange hängen, dass sie Stereotype produzieren oder reproduzieren. Wie geht man denn da dran?
Ja, das ist schwierig. Also letztlich ist ja Also aus meiner Sicht, ich habe keine...
Wir palavern ja hier beim Kaffee.
Nur meine persönliche Antwort. Also ja. Es gibt ja die klinische Entscheidungsfindung und dieses Clinical Reasoning ist eigentlich so richtig gar nicht definiert, wenn man das mal sucht. Mhm. Wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, verstehen viele Menschen unterschiedliche Dinge darunter. Ja. Ich, für mich, auf der untersten Ebene, also auf der obersten Ebene quasi, würde ich sagen, das hat was mit Wissen zu tun, also wirklich mit dem Wissen, was ich mir angeeignet habe, Fertigkeiten auch, aber erstmal das Wissen und Erfahrung. Das ist Wissen, ich verknüpfe bereits Gehörtes und damals muss man aber auch sagen, in der Zeit war ja auch HIV, das war ja auch noch, da wussten auch wenige Menschen was drüber. Das war neu und wir alle wussten nicht so genau und irgendwann kam dann eben raus, dass eben der Übertragungsweg eben, also bei der passiven Form ist man eben am vulnerabelsten und da geschehen die Infektionen und kommt schon ist das natürlich verknüpft.
Ja.
Trotzdem gibt es natürlich bestimmte Dinge, also wenn ich eben Feigwarzen sehe zum Beispiel, das hat jetzt nichts mit HIV zu tun, aber dann ist es eben immer als Beispiel aus der Erfahrung heraus, Männern wie bei Frauen, muss man schon mal zumindest das einmal abklopfen, ob da irgendwas ist. Also das ist ja ganz normal, dass man so bestimmte Flex hat, Reflex, aber so Flex hat, wo man sagt, okay, da muss ich jetzt doch einmal nachhaken. Aber das muss man natürlich geschickt machen und darf natürlich niemand stigmatisieren, ist klar.
Ja. Und wie geht man damit jetzt in der Lehre vor? Das also man will ja halt einerseits diese Verbindung, diese Flags bei den Studis, die will man ja quasi haben, Ne? Man will ja, dass die an so Sachen denken ja, dann. Ne?
Ja, ja.
Aber auf der anderen Seite will man dann ja nicht so Stereotype in denen so verpflanzen. Wenn A, dann B. Oder das ist immer bei denen. Oder das ist immer, oder irgendwie so. Verstehst du, was ich meine? Das stelle ich mir immer so schwierig vor, das zu machen.
Ja.
Ich habe auch noch ein kurzes Beispiel dazu. Wir hatten vor Jahren mal an einem Standort einen Arzt, der hat gesagt, der wollte gerne einen Kurs machen, Thema interkulturelle Kommunikation. Er hat gesagt, er wollte dann da ein Rollenspiel machen. Und da ging es darum, da kommt ein Vater mit seiner minderjährigen Tochter rein und sagt, ich möchte, dass ihre Jungfräulichkeit untersucht wird. Und da haben wir gesagt, das können wir nicht machen, so ein Szenario. Das ist ja hochstereotyp. Da werden ja alle Vorurteile bedient, die man so hat. Und er sagt dann, ja, aber ich habe das dreimal selber erlebt. Und ich war völlig überfordert. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ne? Da haben wir gesagt, ja, ich verstehe das dann, ne, und er sagt, ich will nicht, dass die anderen nachher auch da stehen und damit nicht, ich konnte das schon irgendwo nachvollziehen. Ich fand es trotzdem schwierig, eine Lehre so zu machen. Wir haben es dann auch nicht gemacht. Aber das ist so ein Punkt, weißt du, einerseits will man das ja mitgeben, so, aber andererseits hat man Sorge, dass man nachher genau damit so Stereotype unterfüttert und dafür und damit sorgt, dass die auch weiterleben, ne?
Aber okay, ja. Also das sind natürlich jetzt immer so spezielle Themen.
Ja, ich weiß, alles so.
Ich würde jetzt sagen, also das ist nichts, was in die studentische Ausbildung muss. Mhm. Also jeder ich habe ja auch ein Jahr Gynäkologie gemacht, jeder Weiterbildungsassistent ist in der Lage, das, wenn man das möchte, zu untersuchen. Und das brauchen unsere Studis nicht. Also das finde ich. Wir haben vielleicht das einmal anatomisch gelernt, wie das eben funktioniert, und dann reicht das. Also das.
Ja, nee, es ging ja dann darum, dass man das nicht machen soll, wenn es nicht indiziert ist, so, weißt du? Also das war ja so dann der Punkt, dass man gesagt hat, so irgendwie, okay, dass, ne, wenn es keine Indikation dafür gibt, dann macht man das nicht. Und erst dann verweigert hat und so weiter. Das ist so der Punkt.
Aber andersrum, wenn du jetzt sagst, ein Stereotyp, so, es ist natürlich schwierig, wenn ich den Studierenden zu Recht beibringe, für das Kolonkarzinom. Gibt es Risikofaktoren? Das ist Übergewicht, das ist Rauchen, das ist Alkohol und so weiter und so fort.
Ja.
Und dann irgendwann sage ich, wenn dann jemand kommt und ich sage eben, das ist ein leicht übergewichtiger Mensch, der raucht und hat ein Kolonkarzinom. Dann wiederum zu sagen, ja Moment, aber das ist jetzt ja total Stereotyp. Das ist, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne?
Ja.
Ich möchte ja, dass die lernen, was eben Risikofaktoren sind. Ne?
Ja.
Und dann, klar, kann ich dann auch das, den Kolibri, es gibt auch die 30-jährige junge Frau mit Magenkarzinom, gibt es, aber das muss ich diesen, das ist ein Kolibri, zum Glück übrigens. Das heißt, dann ist doch besser, wenn ich sozusagen ganz klar mache, welche Krankheiten gehören zusammen.
Ja. Das heißt aber, ich kann Medizin nur Stereotyp unterrichten. Sagen wir mal, für die Anfängerebene. Also
nein, muss man nicht. Aber ich muss nicht aufschreien, wenn mal ein Stereotyp vorkommt.
Okay.
Finde ich.
Ja. Das heißt, eine gute Lehre quasi bringt beides vielleicht zusammen an der Stelle. Ne?
Aber das ist ja über die Fälle machbar. Also das ist ja steuerbar.
Ja. Aber das heißt dann ja schon, wenn man jetzt mal so ein bisschen auf eine Makroebene höher geht, ich muss das aber ja eigentlich im Grunde am besten übers Curriculum verteilen, oder? Dass ich schaue, wer was macht, wer das wie in den Fällen umsetzt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie gucke, welche Simulationen gespielt, welches Fach halt arbeitet da und damit, wärst du eigentlich am coolsten zu sagen, wir gucken über das ganze Curriculum und sprechen mit allen zuständigen Leuten, die irgendwie entweder mit POL oder mit Simulationen oder so und gucken, dass wir dann da einerseits eine Bandbreite drin haben, aber auch viele eben normale Fälle oder häufig Assoziationen drin haben. Das wäre ja eigentlich cool, aber das macht doch keiner, oder?
Ich weiß nicht, ob man das vielleicht über die Konsultationsanlässe machen könnte.
Ja.
Das ist ja wäre schon so ein Punkt, wie man es greifen könnte. Denn nochmal ein anderes Beispiel, jetzt vielleicht nicht ganz so behaftet ist, wenn ich jemanden mit einem Bronchialkarzinom so in einem Fall simulieren möchte, dann darf der rauchen. Natürlich wissen wir alle, dass es auch Menschen gibt, die einen Bronchialkarzinom haben, aber das ist eben super selten.
Ja, ja, ja.
Und wir wollen keine Kolibris.
Ja.
Ja, das sagen wir auch immer auf der anderen Seite. Jetzt kann man sagen, wir stigmatisieren jetzt die Raucher, weil die rauchen und das muss ja gar kein Bronchialkarzinom sein. Ja, es ist richtig.
Ja.
Aber die eben im Bereich Bronchialkarzinom rauchen, im überproportional häufig. Und da muss ich auch keine Inzidenzen auswendig lernen, das ist auch so ein Unding, meiner Meinung nach.
Ja.
Sondern schau doch einfach, was gehört zusammen, was ist häufig, denn häufig ist häufig, selten ist selten.
Ja.
Ja. Und das finde ich, das sind wir unseren Studis einfach schuldig, finde ich.
Also das sollte quasi handlungsleitend sein für die Entwicklung der Sachen.
Genau.
Ja, absolut. Ja. Ich finde, man hat da halt so eine gewisse Spannung drin, so, ne, in diesem Bereich so, aber Und man muss natürlich auch gucken, dass man dann vielleicht trotzdem mal mit einem Nebensatz oder dann doch mal ein Fallbeispiel hat, was vielleicht im späteren Verlauf des Studiums mal ein bisschen exotischer wird, um auch mal zu zeigen, eine Assoziation muss nicht immer da sein. Aber ich glaube, so ganz, ja.
Ja, und es muss halt, also ich finde, es muss, gerade beim Pol zum Beispiel, ne? Ich habe einen klinischen Fall und dann...
Ihr kennt ja alle Pol jetzt, ne? Wir hatten ja die Folge zu Pol, richtig. Wer es nicht weiß, der hört die gefälligst nach. So, Entschuldigung, weiter. So.
Und jetzt sage ich, jetzt baue ich da, jetzt möchte ich da einbauen, dass meine Patientin, mein Patient transsexuell ist.
Ja.
So, jetzt habe ich, das muss natürlich auch, das muss ja zum Fall passen und da ist die Frage, wo ist das abgebildet? Und gehört es da nicht doch irgendwie Richtung Gendermedizin?
Ja, aber muss das zum Fall passen? Kann es nicht ein ganz, in Anführungszeichen, normaler Fall sein, wo die Person zufällig auch transsexuell
klar,
ist?
Klar, aber meinst du, da stürzt sich irgendjemand drauf auf das Thema?
Weiß ich nicht, aber sonst kommt halt transsexuell immer dann vor, wenn es irgendwas Sexuelles ist oder so. Weißt du, es ist genauso wie sonst immer, wenn der homosexuell ist, hat er bestimmt HIV. So, das ist, um das eben vorzubeugen, damit das nicht so ist, oder halt, keine Ahnung, niedrige soziale Schicht gleich, keine Ahnung, Parasiten oder was weiß ich so, weißt du, also das kommt dann, das ist ja häufig immer so.
Ja, aber in keinem Arztbrief würde stehen, es stellte sich eine 57-jährige transsexuelle Person vor, wenn es jetzt um Blinddarm geht, weil das ist in diesem Kontext, das ist mehr, also ich würde es eher, fände es eher stigmatisierend, wenn ich es reinschreibe. Also da wo das nicht relevant ist, also für die medizinische Behandlung, ist es doch erstmal, nehme ich jede Person gleich wahr, also und behandle sie gleich.
Ich verstehe, was du meinst. Also einerseits, man will ja halt einerseits die gesellschaftliche Vielfalt abbilden. Richtig. Das wäre jetzt ein Argument pro. Man nimmt auch mal halt man baut das halt so ein, auch wenn es gar keine Rolle spielt. Aber klar sagst du dann, am Ende des Tages sollte es dann in der Behandlung eigentlich keine Rolle spielen. Und das ist ja immer so ein bisschen so der Zwiespalt bei Diversität, dass man halt einerseits sagt, man will ja am Ende die Normalität haben, wo es keine Rolle mehr spielt, aber um die zu erreichen, muss ich die marginalisierten Gruppen halt überbetonen, damit die sichtbar werden und allen klar wird, hey, die gibt's ja auch ich glaube, da, das ist so ein, das mescht es so ein bisschen irgendwie, ne?
Ich habe übrigens noch einen interessanten Artikel im Ärzteblatt gefunden, den können wir auch mal verlinken.
Ja, gerne.
Wo es auch nochmal um das Thema geht, soziokultureller Hintergrund und Bevölkerungsgruppen, und dass da auch nochmal ganz klar gesagt wird, okay, wir haben halt, ich weiß nicht, das sind ältere Daten, aber 15% oder 20% oder so Menschen mit Migrationshintergrund, die eben auch unsere Patientinnen und Patienten sind. Mhm. Im Krankenhaus bei den Ärztinnen und Ärzten ist dieser Anteil deutlich, deutlich geringer. Und da gibt es keine deutschlandweiten Ergebnisse darüber, aber es gibt aus einer privaten Hochschule, glaube ich, aus Hamburg, gibt es eine Untersuchung in Hamburg, und da sieht man eben, dass die Medizinstudierenden in Hamburg im Prinzip alle aus privilegierten, also aus privilegiert wird ziemlich so blöd an, also sagen wir mal aus Familien kommen, mit denen einen hohen sozioökonomischen Status haben, und der Anteil derer, die eben auch vielleicht einen Migrationshintergrund haben, ist deutlich geringer. Das heißt, wir füllen aktuell, also zumindest in dieser Untersuchung, füllen wir unseren Ärztin-Pool immer wieder sozusagen mit Menschen aus unserem Hintergrund und eben auch einem hohen sozioökonomischen Status auf. Und das ist natürlich dann, wenn ich eine zunehmende Anzahl dieser Patientinnen und Patienten habe, die andere Bedürfnisse haben und auch eine Sprachbarriere, dann ist das ein zunehmendes Problem. Und die gehen so weit, dass die sagen, sollten wir das nicht eventuell in die Verteilung der Studienplätze mit einpreisen?
Ja.
Weil man natürlich sagen muss, okay, vielleicht brauchen wir eben auch diese Gruppe für uns, um eine gute Versorgung in Zukunft zu machen.
Das ist ist eine Debatte, die in den USA ja auch geführt wurde und wird, ne? wo man Studienplätze zum Beispiel nach Herkunftskriterien und so weiter auch vergibt. Das ist ein guter Punkt, weil wir haben ja, ich meine, das ist ja im Bildungssystem Deutschland, ist ja bekannt, wir reproduzieren die Schichten, Klassen, Milieus, wie man es immer auch nennen will, immer wieder weiter.
Ja.
Oder wir haben ja auch diese Medizinstudenten in dritter Generation, wo dann der richtig. Vater und der Großvater oder die Tante und so weiter alle.
Ist bei mir übrigens nicht so.
Bei mir auch nicht. So war. Und aber das ist ja genau der Punkt. Du hast, wenn du aus SOM, du hast halt eine gesellschaftliche Perspektive, aber wenn die alle sehr homogen ist in der Gruppe, dann hast du ja einfach, ne, dann ist die Medizin vielleicht auf ein paar Augen auch blind. So. Mhm. Klar, es gibt dann Studien und so weiter, aber wenn man wenig Leute aus zum Beispiel aus sozial niederen Milieus oder so weiter drin hat oder so weiter, dann fehlt da vielleicht einfach eine wichtige Perspektive.
Das denke ich
auch. Genau, und deswegen, also man könnte über die Studienplatzverteilung gehen oder man kann eben, das ist ja der Aufhänger hierfür gewesen, dass man einfach sagt, man bringt die gesellschaftliche oder auch Behinderung. Du hast ja, oder Einschränkungen. Du hast doch kaum welche, die irgendwie eine Behinderung, also weiß ich nicht. Auch die Perspektive mal oder so drin zu haben. Ne? Mhm. Und da ist doch eigentlich der Punkt, wo man dann hoffentlich vielleicht eben ein bisschen über so, wenn man sagt, man bezieht Fälle ein, dass man dann eben darüber so ein bisschen mal zeigt, hey, das gibt eine Bandbreite und die kommen auch mal vor. Und ich finde gerade Leute, ich weiß nicht, im Rollstuhl oder so, oder die werden ja in der deutschen Öffentlichkeit auch irgendwie gerne weggeblendet. Also ne, die nimmt man kaum wahr. So, und dass das nochmal auch wieder immer wieder klar nach vorne geholt wird und gesagt wird, das ist eine Gruppe und da sind vielleicht sind die Bedürfnisse da auch anders. Genauso wie eben im Bereich, da werden wir aber auch nochmal eine Folge zu machen, Interkulturalität oder Transkulturalität, wo auch nochmal die Bedürfnisse eine andere sind. Wenn ich aus dem Land komme im Gesundheitssystem, wo ich vielleicht viel Palaver machen muss, um eine Behandlung zu kriegen, weil einfach die Ressourcen gar nicht so da sind. So, ne, solche Sachen irgendwie, ja. Ja. Ne?
Ja.
So, das Thema ist jetzt mehr auf als zu, aber aber ich finde, das ist was uns auf vielen Ebenen begegnet, so immer mal so in Debatten anklingt, ne? Gerade eben, also wenn dann auch Leute sagen, wir machen mal einen coolen exotischen Fall, wo man sagt, ja, aber dann ist es halt häufig diese Debatte, der Widerspruch. Das wollten wir hier mal einmal vor euch andiskutieren.
Ja, genau.
Das haben wir erschöpfend getan.
Ja, das ist die richtige Proposition.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin alles Gute.
Bis dahin, ciao, ciao.
Tschüss.